Willkommen zu Entscheidendes Wissen, dem Podcast von Michelle Reimann. Informationen sind Wegweiser, die uns ans Ziel führen können oder in die Irre leiten. Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und anderes sind Werkzeuge, mit denen wir verstehen können, wie genau das funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn hier gibt es entscheidendes Wissen für Alltag, Beruf und politische Nachrichten. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Folge 37 von Entscheidendes Wissen. Dieses Mal geht es um Neurodiversität. Ich bin versucht zu sagen, wieder um Neurodiversität, denn wir machen gerade ein kleines Experiment. Für Leute, die diese Folge vielleicht später anhören, es ist April 2026 und April ist der Monat, in dem Neurodiversität gefeiert wird, darauf hingewiesen wird, und ich habe nun in diesem Monat mehrere Folgen zu diesem Thema gemacht. Ein kleines Experiment innerhalb des Podcasts, eine Miniserie, wenn man so möchte. In Folge 33 hat das begonnen, mit Neurodiversität zu erklären, falls ihr euch das etwas grundlegender anhören möchtet. Und die Folgen 34, 35 und 36 haben sich um Themen wie Autismus, ADHS und dann Legasthenie und Dyskalkulie gedreht, sich diesen speziell gewidmet. Warum und warum in dieser Reihenfolge und wie gehen wir jetzt weiter vor, dazu möchte ich noch kommen. Heute geht es nämlich um Bewertungen und Entscheidungen von Menschen mit Neurodiversität. Und dazu gehört ein Syndrom, eine Neurodiversität, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich Tourette. Das ist ja vielleicht das in Filmen am verzerrtesten dargestellte Symptom von neurodiverser Informationsverarbeitung im Gehirn. Beginnen wir ganz grundsätzlich zur Wiederholung für die, die sich schon mehrere Folgen angehört haben und vielleicht als Einstieg für Menschen, die das erste Mal zuhören. In diesem Podcast geht es um Wissen, um Informationsverarbeitung nach einem Modell, nach dem Navigationsmodell, das ich in zwei Büchern im Karl-Auer Verlag auch schon schriftlich festgehalten habe. Vielleicht darf ich die kurze Werbung dazu machen. Starke Signale, was individuelle Informationsverarbeitung angeht und organisierte Kommunikation, wenn es um Strukturen geht. Organisierte Kommunikation ist abgegeben, fertig redigiert und wird im Herbst erscheinen. Ich habe gerade gestern den freudigen Moment gehabt, die Vorschau freizugeben, das vielleicht als kleine Werbung. Wenn ihr diesen Podcast sehr viel später hört, wird es schon käuflich erwerblich sein. Gut, aber worum es geht. Wenn man so will, um den Inhalt von starke Signale umgelegt auf Neurodiversität. Wir haben, das ist ein ganz wesentlicher Faktor in all unserem Agieren in der Welt, in unserem, wenn man so will, Navigieren durch unsere sozialen Systeme, wir haben nur ein sehr begrenztes Gedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, um damit rational in hoher Qualität Informationen zu verarbeiten. Das ist deshalb, weil dieses Arbeitsgedächtnis einen enormen Energieaufwand benötigt, enorm viel Nahrungsaufnahme davor benötigt und es evolutionär schlicht und einfach nicht möglich war, wenn man so will, alle Informationen, die wir im Laufe unseres Lebens aufnehmen, in dieser hohen Intensität zu verarbeiten. Wir haben im Arbeitsgedächtnis also zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur 7 plus minus 2 Informationsblöcke zur Verfügung und müssen in unseren Denkprozessen, in unseren Navigationsprozessen durch die Umwelt damit umgehen. Wie passiert das jetzt? Das passiert in einem 6-Schritte-Prozess in der unendlichen Schleife unserer sozialen Navigation. Und damit versuchen wir, so gut Informationen zu verarbeiten, dass wir überleben, in moderneren Gesellschaften vielleicht noch mehr als nur Überleben schaffen. Und Neurodiversitäten bedeuten, dass wir in diesem Prozess der Informationsverarbeitung uns etwas anders verhalten als der Durchschnitt. Neurodiversität ist keine Krankheit oder kein Knochenbruch, wo man mit Ja, Nein entscheiden kann, ob eine Verletzung vorliegt oder bei einer Krankheit, ob ein Virus da ist, sondern wir alle haben leicht unterschiedliche Informationsverarbeitung. Wenn man so will, sind wir alle neurodivers, aber manche Informationsverarbeitungen weichen dann doch schon so stark von der Norm ab, dass man darauf besonders Rücksicht nehmen sollte, wenn das in Interaktionen passiert. Da wird per Definition irgendwo eine Grenze gezogen, ab der man als neurodivers gilt, aber Menschen, die knapp über der Grenze liegen und Menschen, die knapp unter der Grenze liegen, merken vielleicht gar keinen Unterschied in ihrem Umgang miteinander. Wie gesagt, das sind definierte Grenzen. So, jetzt haben wir das mal gemacht. Es geht heute, wie gesagt, um den wichtigen Schritt des Entscheidens, des kognitiven, rationalen Entscheidens in Handlungen. Und der ist der fünfte Schritt der unendlichen Schleife. Wir nehmen zuerst einmal Informationen über unsere Sinne auf. Wir haben mit Augen, Ohren, Nase, Geschmacksorganen, Gleichgewichtsorgan, die Haut, die fühlt, was wir gerade berühren, die ganze Zeit irrsinnig viele Signale auf uns einprasseln. Das sind innerhalb unseres Gehirns, innerhalb unseres Nervensystems elektrische Signale. Und wir nehmen aber nicht alle dieser Signale gleichzeitig im vollen Bewusstsein wahr, sondern wir bearbeiten einen großen Teil davon automatisch. Das klassische Beispiel ist das Radfahren. Wenn wir es mal gelernt haben, geht das vollkommen automatisiert, aber es gilt natürlich auch fürs Gehen. Ein Kleinkind muss das lernen. Und sobald wir Gehen automatisiert haben, tun wir es, ohne die Signale des Gleichgewichtsorgans noch besonders rational kognitiv zu verarbeiten. Hier tritt die erste Neurodiversität auf, das ist Autismus. Autismus kann solche automatisierten Muster anders erkennen. Man kann auch sagen, weniger erkennen. Die meisten Menschen von uns ordnen eben sehr viele Signale sehr schnell in einen Kontext ein und müssen sie daher nicht mehr dezidiert und im Detail verarbeiten. Wir betreten zum Beispiel einen Raum, verschaffen uns kurz einen Überblick, können eine Stimmung einschätzen und können relativ schnell entscheiden, wie wir uns nun sozial verhalten, ob wir die Gruppe durchgehen, die sich in diesem Raum befindet und jeder Person die Hand schütteln oder ob wir uns still ins Eck stellen. Das kann ja eine unterschiedliche situative Einschätzung sein. Wir erkennen also ein Muster und einen Kontext. Alle von uns machen das. Ab einem gewissen Level von Autismus tut man sich aber damit sehr viel schwerer. Und wenn es sehr ausgeprägt ist, kann man eben diesen Autismus oder kann man eben diesen Kontext kaum noch feststellen, schon gar nicht in der Geschwindigkeit, in der es sogenannte neuronormative Menschen können. Also aus diesem ersten Schritt bekommen Menschen mit Autismus andere Informationen zu verarbeiten als Menschen, die automatisch Kontexte sortieren. Damit kommen wir zum zweiten Schritt der Navigation unserer Informationsverarbeitung und das ist das Filtern, unsere Aufmerksamkeit auf eine dieser Informationen zu lenken, auf mehrere Informationen zu lenken, die wir hier wahrgenommen haben und zwar auch, wenn man so will, bewusst darauf zu lenken. Hier ist ADHS die bekannteste Neurodiversität. ADHS bedeutet, dass Aufmerksamkeit gar nicht oder sehr schlecht steuerbar ist für die Betroffenen. Sie haben zwei, wenn man so will, Symptome. Entweder sind sie in einer Situation, wo sie sich nicht auf etwas konzentrieren können, ihre Gedanken ständig herumspringen und es für sie wahnsinnig schwierig ist, ein hoher Kraftaufwand ist und teilweise einfach unmöglich ist, bei einem Thema zu bleiben. Sie schaffen es also nicht, in ihrem Arbeitsgedächtnis auf etwas fokussiert zu bleiben, sondern gleiten ständig ab, in Gesprächen, in Handlungen etc. Oder, und das ist eben der bemerkenswerte zweite Aspekt, sie fokussieren vollkommen auf etwas und sind so hoch konzentriert, dass sie gar nicht aussteigen können aus einem Prozess. Beides ist bei ADHS möglich. Beides ist grundsätzlich gar keine negative Eigenschaft. Man kann entweder hochgradig kreativ an verschiedene Dinge denken oder hochkonzentriert an etwas arbeiten. Das Problem ist leider für die meisten, dass man das nicht aussuchen kann, sondern dass beides auftritt und unregulierbar ist für die Menschen, die davon betroffen sind. Und das ist für die Menschen, die mit ihnen interagieren, dann oft schwierig. Da heißt es dann oft, komm, reiß dich zusammen, konzentrier dich etc. Und das ist eben nicht möglich, weil es keine freiwillige Entscheidung ist. So, und nun passiert etwas Wichtiges. Wir haben nun in unserem Arbeitsgedächtnis Informationen von außen aufgenommen und versuchen, sie auf etwas mit der Aufmerksamkeit hin einzuordnen und zu bearbeiten. Aber Wir bearbeiten ja nicht nur die Informationen, die wir gerade aufgenommen haben. Gerade wenn wir sie rational in einen Kontext einordnen müssen, müssen wir ja an Dinge denken, die zuvor passiert wird. Wenn wir ein Gespräch in einer Sitzung zum Beispiel führen, geht es nicht nur um das, was unser Gegenüber gesagt hat, sondern auch um den gesamten sozialen Kontext, der daran hängt. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass das Arbeitsgedächtnis nur eine Arbeitsdauer von 15 oder eine Speicherdauer, muss man sagen, eine Speicherdauer von 15 Sekunden hat. Das heißt, in dem Moment, wo man in einem Gespräch etwas hört und sich an früher erinnert, muss man schon aus dem Langzeitgedächtnis abrufen. Das lässt sich ganz einfach nun mit einem Experiment zeigen. Ihr hört mir zu. Ihr habt jetzt gerade hoffentlich einen Teil eurer Konzentration auf diesem Podcast. Was ihr jetzt gerade mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht jetzt akut im Kopf habt, ist das Wort Tourette. Und in dem Moment, in dem ich es ausspreche, wurde es abgerufen und ihr denkt daran, dass ich erst vor 5 Minuten erwähnt habe, dass das Teil dieser Folge sein wird und dass ihr es vielleicht interessant gefunden habt. Ihr müsst oder wir müssen also ständig aus unserem Langzeitgedächtnis den rationalen Kontext abrufen, wo wir uns gerade befinden. Auch das geht nicht nur geplant. Wir assoziieren immer mit Begriffen, die an dem hängen, woran wir denken wollen. Und hier gibt's Neurodiversitäten, wie zum Beispiel Legasthenie. Legasthenie bedeutet, dass man Zeichen und Töne schlecht kombinieren und koppeln und assoziieren kann. Wenn man also auf Buchstaben schaut, kann man die Sprache dazu nicht geistig abrufen, die Laute des Wortes nicht abrufen, damit wird Lesen viel schwerer. Oder Dyskalkulie, das ist ein schwereres, weniger automatisches Verarbeiten von Zahlen und mathematischen Prinzipien, zum Beispiel ein vollkommen automatisches Verständnis davon, welche von zwei Zahlen die größere ist, ohne das rational nachprüfen zu müssen, weil man es schon so automatisiert hat. So, warum komme ich jetzt auf das? Wenn wir das so zusammenfassen, wir haben den ersten Schritt, wir nehmen etwas wahr. Viele Dinge arbeiten dann sofort automatisiert, aber das, was wir kognitiv brauchen, für Entscheidungen brauchen, muss mit Aufmerksamkeit in Schritt 2 herausgefiltert werden. Es wird dann zwischengespeichert im Langzeitgedächtnis, weil man es ja auch später als in 15 Sekunden brauchen könnte. Das heißt, man lernt, das ist der langfristige Effekt, der durch dieses Zwischenspeichern geschieht, in Schritt 3. Und in Schritt 4 ruft man das ab, was man gerade kognitiv als Kontext braucht. Man versucht es zumindest abzurufen. Wir wissen alle, dass es diese Momente gibt, in denen man genau weiß, dass da eine Information ist und sie jetzt gerade nicht findet, den Namen einer Person oder ähnliches. So, damit sind wir bei Schritt 4. Wir versuchen, den relevanten Kontext abzurufen. Und nun können wir in Schritt 5 versuchen, eine Entscheidung bewusst zu treffen. Wir haben die Information aus der Umwelt, wir haben versucht herauszufiltern, was jetzt gerade relevant ist, und wir haben aus dem Langzeitgedächtnis versucht abzurufen, was der längerfristige Kontext ist. Längerfristig sogar in sehr kurzem Abstand. So, mit diesen Informationen versuchen wir nun, unsere Entscheidungen zu treffen, während wir durch unser Leben navigieren. Und wenn man sich jetzt ansieht, wie die Neurodiversitäten hier wirken, sieht man die dadurch entstehenden Muster. Jemand, der anders automatische Kontexte erzeugt, wie jemand, der autistisch ist, befindet sich im Entscheidungsmoment schlicht und einfach an einem anderen Punkt, befindet sich schon im Umgang an einem anderen Punkt. Wenn es rundherum sehr viele Reize gibt, dann beginnen Autisten sich zum Beispiel komplett zurückzuziehen, weil sie wissen, dass das automatische Filtern nicht klappt und sie vollkommen überfordert sind von der Anzahl der Reize. Das ist etwas, das sehr oft auftritt und nicht steuerbar ist. Wenn Sie aber Entscheidungen treffen, dann oft, wenn man so will, detaillierter und weniger automatisiert in einem Kontext. Ich habe vor kurzem einen Fall erlebt, wo zwei Menschen miteinander im Kino waren. Eine der Personen autistisch, die andere Person sagt zu ihr in schönsten Wienerisch, gibst mir ein Popcorn, gibst mir ein Popcorn. Und die autistische Person gibt ihr natürlich genau ein Popcorn, denn so wurde es ja angefragt. Ja. Diese Entscheidung, wird anders getroffen, als wenn man in einem Kontext steht. Bei ADHS ist es, finde ich, teilweise noch deutlicher sichtbar. Wenn man sich nicht auf ein Thema konzentrieren kann, fallen natürlich alle Entscheidungen, worüber man spricht, was man gerade tut, welchen Handgriff man gerade erledigt, ob man sich überhaupt an einen Computer setzt und ein E-Mail schreibt, einen Podcast aufnimmt oder doch wieder aufsteht und an die Kaffeemaschine geht oder doch wieder auf abläuft. Das ist eine Entscheidung, die mit ADHS anders fällt, als wenn man neuronormativ ist. Wenn man, das finde ich auch spannend, wenn man Informationen anders abruft, weil man zum Beispiel mathematische Verknüpfungen nicht so automatisch bereit hat, dann beginnt man vielleicht in Entscheidungssituationen gar nicht so automatisch oder gar nicht so selbstverständlich Größenverhältnisse zu berücksichtigen, weil Größenverhältnisse nicht wie bei allen anderen eine Rolle spielen. Das kann bei Budgetdiskussionen zum Beispiel zu abweichenden Meinungen führen. Es kann aber gleichzeitig auch eine Lockerung des Umgangs mit starren mathematischen Vorgaben sein. Manchmal ist das ja auch positiv. Also, die Tatsache, dass neurodiverse Informationen anders aufnehmen, anders ausfiltern, anders speichern und dann abrufen und assoziieren, führt dazu, dass sie im Entscheidungsmoment, im fünften Schritt dieser unendlichen Schleife, schlicht und einfach lang und dauerhaft andere Informationen zur Verfügung haben. Vielleicht, wenn sie in den ersten Schritten schon anders gefiltert haben wie Autisten, Autistinnen und ADHS-Betroffene, dann lernen sie ja auch schon anders und rufen schon deswegen anders Informationen ab. Das heißt, wenn das Verhalten, das rationale und kognitive Verhalten von Menschen mit Neurodiversitäten in den ersten Schritt etwas anders ausfällt, dann liegt es aber nicht daran, dass dort die Neurodiversität ist, sondern daran, dass schon davor beim Aufnehmen und Auswählen der Information der Unterschied stattfand. Das ist wichtig, finde ich, das so im Detail zu reflektieren. Deswegen rede ich jetzt auch sehr ausführlich und mehrfach darüber, weil ich auch möchte, dass das mehrfach im Schritt 3 gespeichert wird und assoziiert werden kann im Schritt 4, wenn man dann in der Praxis neurodiversen Menschen gegenübersteht, nur um das hier nochmal transparent zu machen, was ich hier versuche für meine Hörerinnen und Hörer zu bieten. Nein, im Ernst, im Umgang und in der Interaktion mit neurodiversen Menschen mag deren Entscheidung in einer Situation gerade etwas seltsam verwirrend auf uns wirken, aber es ist wichtig im langfristigen Umgang sich vor Augen zu halten, dass sie diese Entscheidung schon auf der Grundlage von Informationen treffen, die sie davor anders aufgenommen, erlernt, zwischengespeichert, abgerufen haben und so weiter. Also es liegt oft nicht nur daran, jetzt punktuell die Entscheidung zu kritisieren, sondern auch zu verstehen, dass ihre Perspektive auf die Situation schon davor eine andere war. Das kann im Umgang damit eindeutig erleichternd sein, auch im Besprechen der Situation, weil man leichter darauf einsteigen kann, wie diese Situation vom Gegenüber wahrgenommen wird. Wie gesagt, deswegen jetzt so ausführlich darauf eingehend. Ich hoffe, das war so jetzt noch einmal hilfreich, denn damit kommen wir nun zu einer anderen Neurodiversität, nämlich dem berühmt-berüchtigt, muss man fast sagen, Tourette-Syndrom. Klischeehaft bekannt ist es ja für den unkoordiniert Schimpfwort durch die Gegend brüllenden Menschen. Ganz so ist es in vielen Fällen, oder in den meisten Fällen nicht, aber es kommt vor. Ordnen wir das einmal ein. Grundsätzlich in unserem Schema der Navigation durch unsere sozialen Systeme, unsere sozialen Situationen, ist das Tourette-Syndrom nach der Entscheidung, nach der Verarbeitung der Information angesiedelt. Es hat überhaupt nichts mit einer Entscheidung zu tun, sondern es ist eine Handlung, eine Bewegung, die nicht bewusst entschieden wird, aber auch nicht erlernt automatisiert ist, wie zum Beispiel Radfahren, Gehen, das Reagieren auf Signalen oder sonst etwas. Es ist eine in dem Sinn automatisch stattfindende Bewegung, dass keine Entscheidung davor getroffen wird, aber eben keine erlernte. Damit kann man sie sich aber auch nicht abtrainieren. Grundsätzlich unterscheidet man diese Bewegungen, sie werden Ticks genannt, weil das meistens sehr kurzfristige, spontane Bewegungen oder Äußerungen sind. Grundsätzlich unterscheidet man sie in motorische und in vokale. Motorische eben Bewegungen, Blinzeln, Grimassen schneiden, mit dem Kopf rucken, mit den Schultern zucken. Das sind typische kleine Bewegungen, die ein Hinweis darauf sind. Komplexer ist es dann schon, dass Menschen mit Tourette-Syndrom vielleicht nach Gegenständen tasten, Personen tasten oder dass sie Bewegungsabläufe wiederholen oder dass sie zum Beispiel springen oder sich drehen. Aber das sind schon eben recht komplexe Bewegungen. Vokale Tics können Räuspern sein, ein einfaches Schniefen, ein Husten, Zischgeräusche, sehr oft unauffällige Töne, wo man sich vielleicht wundert, warum die Person gegenüber das macht. Sie sind auch oft sehr konstant, aber in diesem Sinne nicht störend. Die komplexeren vokalen Tics bestehen dann schon aus Wörtern und Sätzen. Es kommt vor, dass Menschen mit Tourette-Syndrom die Worte von ihren Gesprächspartnern einfach wiederholen und nicht anders können. Also, dass ihr Gehirn in dem Moment, wo sie in ein Gespräch führen, einfach die Entscheidung trifft, ein Wort zu wiederholen. Es kann auch eben die Entscheidung getroffen werden, eigene Worte zu wiederholen, also etwas doppelt oder dreifach sagen. Und dann, sehr selten, gibt es auch den Fall, wo intensiv konnotierte Worte spontan ausgesprochen werden, und intensiv konnotierte Worte sind eben dann oft Schimpfworte, obszöne Worte, Fluchen, Schimpfen. Das wird vom Verhältnis her oder von der Häufigkeit her in der Öffentlichkeit stark überschätzt, weil es so auffällig ist und so intensiv natürlich dann darüber gesprochen wird. Bei Tourette denkt man als allererstes daran, aber es betrifft 10, vielleicht etwas mehr als 10% der Personen mit dieser Neurodiversität. Und dann schwankt das natürlich auch und tritt nicht dauernd auf, sondern es tritt auf im Fall von Erregungszuständen, von neuronalen Erregungszuständen. Das gilt grundsätzlich bei Tourette. In ruhigeren, entspannteren Zuständen tritt auch das Schmatzen oder das Klopfen seltener auf, und unter Stress, unter Anstrengung wird das eben etwas häufiger. Man kann, wie gesagt, diese Tics sich nicht abgewöhnen, man kann sie nicht abtrainieren, man kann sie auch nicht hundertprozentig kontrollieren. Was oft geht, ist, dass man versucht, sich zu entspannen, wenn man merkt, dass der innere Drang, Druck steigt, die Erregung steigt, dass ein Tic folgen könnte. Dann schaffen es Menschen immer wieder, diesen Druck zu reduzieren und den Tic zu vermeiden. Wie gesagt, es ist nicht klar kontrollierbar, und in dem Fall, wo Schimpfworte, Fluchen etc. auftritt, ist das ein tatsächlicher Sonderfall und am belastendsten vermutlich für die Personen, denen so etwas hin und wieder passiert und die Reaktionen ihrer Gegenüber dann natürlich auch aushalten müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das wesentlich schlimmer ist, das dauerhaft in seinem Leben zu haben, als mit jemandem so zu kooperieren, wenn man weiß, dass das keinerlei inhaltliche Begründung hat, sondern genauso gut ein Tick ist, wie wenn diese Person klopfen würde oder schniefen würde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Umgang mit Kollegen, Kolleginnen, die das Tourette-Syndrom haben, erstens viel leichter ist, wenn man aufgeklärt ist darüber, und zweitens für die Kooperations- und Gesprächspartner überhaupt noch leichter ist als für die Menschen, die davon betroffen sind. Auch dazu soll der April als Neurodiversitätsmonat beitragen. Auch dazu soll diese kleine Miniserie innerhalb meines Podcasts beitragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt, und ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet, wenn man so will, zur Schlussfolge dieser Neurodiversitätsserie. Da geht es um eine Krankheit, um keine echte Neurodiversität. Da geht es um Epilepsie. Epilepsie beeinflusst auch Entscheidungen, ist auch ein neurologisches Phänomen, unterscheidet sich von den anderen Neurodiversitäten und ist eigentlich ein Grenzfall und ein diskutierter Grenzfall. Viele Leute sagen, man sollte es nicht dazu rechnen, und das besprechen wir in der nächsten Folge. Da kann ich dann auch besser als ich möchte aus der Praxis berichten, nachdem ich vor einigen Jahren Epilepsie entwickelt habe, aber das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao.